Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Und einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sehr cool. Genau, wir machen in unserer Serie weiter. Ich darf weitermachen unter Spannung. Und ich hoffe, ihr seid alle gespannt und hier ist Spannung im Haus und ihr habt Erwartungen an Gott und was er spricht. Wir wollen uns in den kommenden Wochen damit auseinandersetzen mit verschiedenen Spannungsfeldern, die wir so im Leben haben. Da gibt es Spannungsfelder, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gibt es manchmal gewisse Spannungen im Leben. Wenn ich so, ja, zum Beispiel an so das Zusammenleben auch in der Familie denke. So, und einfach das Leben zum Beispiel mit meiner Frau, mit Hannah. Manchmal haben wir so unterschiedliche Vorstellungen davon, wie was abzulaufen hat. Oder unterschiedliche Bilder. Das kreiert manchmal so gewisse Spannungen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder so aus einer Beziehung, aber dann kann man die Spannung auflösen, indem man getrennte Wege geht, vielleicht nicht komplett, aber in dem Bereich sagt, du machst das, ich mach das. Oder man muss die Spannung aushalten und miteinander in der Spannung einen Weg finden, oder? Oder wenn ich an meine Kinder denke, das kreiert so gewisse Spannungen, wenn ich dann irgendwann sage, jetzt reicht's, jetzt müsst ihr euch mal langsam Bett fertig machen. Und es ist jetzt, der Tag ist langsam um, Zähne putzen, umziehen, ab ins Bett. Das kreiert so gewisse Spannungen. Ja? Und ich könnte es mir viel einfacher machen, indem es mir, wenn es mir egal wäre. Oder wenn ich sage, hey, erst werden die Hausaufgaben gemacht oder es wird was für die Schule gemacht und danach dürft ihr zocken oder Fernsehen gucken oder irgendwas machen. Das kreiert so gewisse Spannungen. Und ich könnte es mir einfach machen und der Spannung aus dem Weg gehen, aber gesund wäre das nicht, oder? Ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir in den Spannungen, wenn wir die Spannungen aushalten. Und Jürgen hat da fantastisch unsere Serie eingeleitet letzte Woche und über Spannung geredet, darüber, dass wir aus Gnade errettet sind. Dass wir nichts tun können, damit dass Gott uns mehr liebt. Egal wie viel wir geben, in die Gemeinde investieren, egal was wir machen, tun, uns verhalten. Gott liebt uns maximal und wir können uns unsere Errettung nicht verdienen. Aber da ist eine Spannung zwischen Glauben und Werken. Wenn man in die Bibel schaut, da sagt die Bibel, hey, der Glaube ohne Werke ist tot. Okay, aber aus Glaube bin ich erstmal gerecht, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das ist ein reines Geschenk Gottes. Das unterscheidet Christentum von allen anderen Religionen. Du musst nichts machen, um ins Reich Gottes zu kommen, um dich zu versöhnen mit Gott. Du musst einfach nur sagen, hey, ich glaube an dieses Geschenk, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist für meine Schuld, was mich trennt von Gott. Und ich glaube, dass er diese Schuld auf sich geladen hat, dass er gestorben ist dafür am Kreuz, aber dass er auferstanden ist von den Toten. Daran glaube ich und das bekenne ich und dann habe ich eine Versöhnung mit Gott und ich habe nichts quasi dafür gemacht. Wie krass ist das? Aber dann sagt die Bibel, Glaube ohne Werk ist tot. Also irgendwie sollte sich dann was daraus entwickeln. Da ist irgendwie eine Spannung. Und wir haben unterschiedliche Spannungen zwischen Tod und Leben, Krankheit und Heilung. Hey, wir haben es erlebt, dass Kranke geheilt werden. Ich glaube daran, wir glauben, es steht in der Bibel, Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Guck mal, wenn er vor 2000 Jahren geheilt hat und vor mehreren tausend Jahren, hey, dann glauben wir, dass er auch heute noch heilen kann. Aber trotzdem haben wir es erlebt, wie Menschen nicht geheilt werden. Wie wir die Hände auflegen und Menschen nicht geheilt werden. Wie so viele beten, wie Menschen sterben. Katastrophal an Krebs, wie Menschen viel zu früh aus dem Leben gerissen werden. Und da ist eine Spannung und die Kirche könnte sie auflösen. Wir könnten sagen, das war früher mit dem Heilen. Ja, als Jesus auf der Erde war. Ja, er war ja auch der Sohn Gottes. Und man könnte die Spannung auflösen. Aber ich glaube, darauf liegt kein Segen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen in der Spannung leben und mit der Spannung umgehen. Und ich möchte heute auch über so eine Spannung reden. Und zwar über den Umgang mit Geld und Finanzen. Ah, da ist immer gleich Spannung im Haus. Weil das ist ja Privatsache. Warum soll man denn über sowas reden, auch noch in der Kirche? Das ist ja ganz unangenehm. Da fängt es ja schon an zu knistern. Hier in der Atmosphäre. Ne? Spannung ist ja so, oder? Der Jürgen so schön anschaulich dargestellt, hey, wenn ihr nicht da wart, müsst ihr unbedingt in den Livestream reinschauen, wie er seine Lampe da angezündet hat mit den zwei Kabeln. Unglaublicher Versuchsaufbau, den er hatte. Nein, war wirklich gut. Aber ich liebe das, darüber nachzudenken und in der Vorbereitung habe ich mir, so, Spannung ist ja das, was erst hervorruft, dass ein elektrischer Strom, dass Elektronen fließen können. Ja? Wenn eine Spannung ist, wie der Druck in der Wasserleitung, sodass irgendwas fließt. Ja, beim elektrischen Strom, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, er war ja mal Elektroniker. Aber elektrischer Strom fließt erst, wenn eine Spannung da ist. Und wo was fließt, da ist irgendwie Leben, oder? Und wenn man elektrischen Strom hat, dann gab es Licht. Und wo Licht ist, ist Leben. Und wo Leben ist, unser Gott. Also wir wollen die Spannung aushalten. Also müsst ihr die Spannung heute aushalten, dass ich auch über Geld und Finanzen spreche. Okay? Ja, sehr gut. Sehr gut. Weil ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, ist da ganz schön viel, wird da ganz schön viel drüber gesagt. Und auch im Neuen Testament. Also müssten wir uns irgendwie damit auseinandersetzen. Wir könnten sie auflösen, aber ich glaube, da wäre kein Segen drauf. Aber das Thema ist kontrovers. In der Bibel gibt es sage und schreibe über 2000 Verse, die über den Umgang mit Geld und Finanzen und Besitz reden. Über 2000 Verse. Von den 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, handeln 16 davon, wie man mit Besitz umgeht und mit Geld und Finanzen, wie man verantwortungsvoll damit umgeht. Das ist doch irgendwie, hat es irgendwie eine Relevanz. Anscheinend will Jesus uns was sagen. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann sieht man auch eine gewisse Spannung. Ja? Ich lese euch mal so einen Vers aus dem Lukas 18. Da geht es darum, dass ein Jüngling oder ein reicher Mann, sag ich jetzt mal, ein reicher Mann zu Jesus kam. Und Jesus hat ihn, er hat gefragt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und er sollte, und Jesus hat ihn gefragt, ob er die Gebote hält. Und er hat gesagt, ich mache alles, ich mache dies und das. Und Jesus fordert ihn da raus. Ja, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, ja, so quasi. Und das kennen wir so. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, weil er es nicht wollte, sprach er, wie schwer werden doch die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wow. Das hört sich ja erstmal so an, als ob Reichtum nichts für Christen ist, oder? Ist ja total schwer, dann ins Reich Gottes zu kommen. Wir wollen ja alle ins Reich Gottes kommen. Oder im Reich Gottes sein. Letztendlich im Himmel landen, mit Gott unterwegs sein. Im 1. Mose, wenn man aber da total viel liest, im Alten Testament über die Patriarchen liest, über die Glaubenshelden, über Abraham, über Isaak, über Jakob, über Hiob, der wurde auch gesegnet am Ende wieder, da sehen wir unglaublich viel Reichtum. Im 1. Mose 13, Vers 2 heißt es, und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Er war sehr reich geworden, Gott hat ihn gesegnet. Und es scheint irgendwie eine Spannung zu geben, auch in der Bibel. Und da möchte ich ein bisschen mit uns hineinnehmen, was ist denn jetzt? Was will Gott mit uns? Sollen wir eher arm sein? Sollen wir alles verkaufen, was wir haben? Sollen wir auch alles verkaufen? Sollen wir alles rausschmeißen? Wie sollen wir denn mit Geld und Finanzen umgehen? Und ich möchte in ein Gleichnis mit uns gucken, wo Jesus was erzählt, wo man unglaublich viel rausholen kann, was mich in der Vorbereitung total wieder neu begeistert hat. Und ich hoffe, das tut es auch für euch. Aber es ist richtig lang und wir müssen zusammen diese Bibelstelle lesen, okay? Ihr dürft nicht einschlafen, ja? Matthäus 25, auch nicht, wenn man Nachtschicht hatte. Matthäus 25, Vers 14, okay? Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten oder ich habe hier eine andere Übersetzung von Zentnern Silberstücken. Okay, es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen, und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Hey, vielleicht bevor ich weiterlese, stell dir doch einfach mal vor, wenn wir das gleich weiterlesen, hey, du würdest irgendwie auch außer Haus reisen. So, du hast vielleicht eine Firma und reist außer Landes für ein Jahr oder sowas, travelst irgendwo anders hin. Und übergibst all dein Zeug, all die Verantwortung, Vollmachten, übergibst du irgendjemanden, ja? Und da gibt es kein Internet, kein Telefon, gar nichts, ja? Du kannst nicht kommunizieren, übergibst es irgendjemand. So ist die Situation so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Also, sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2, dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücken machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente zwar hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte: Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete: Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr: Was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du doch mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Und ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Seid ihr noch wach? Ja? Sehr gut. Sehr cool. Ja, sind viele Verse, ne? Liest man nicht so häufig in der Gemeinde, so an einem Sonntagmorgen. Und ich möchte so mit ein bisschen mit uns in den Text hineintauchen und da so ein paar Sachen herausnehmen, die uns total helfen in dieser Spannung: Wie gehe ich mit Finanzen um nach Gottes Bild, nach Gottes Maßstäben? Weil wir befinden uns eben in dieser Spannung. Wir sind in dieser Welt und wir kriegen total viel suggeriert und mit wie sollte man mit Geld umgehen. Aber Gottes Bild, auf wie wir mit was umgehen, ist so konträr, ist so völlig anders. Wir lieben das zu sagen als Kirche: Wir sind anders, als du denkst. Und ich glaube, Gott ist manchmal anders, als wir denken. Und so auch sein Bild. Und das ganze Christsein bedeutet manchmal eigentlich, seine Gedanken verändern zu lassen, sein Herz verändern zu lassen. Und deswegen schauen wir da hinein, welche Punkte ich mit euch ein bisschen entdecken möchte, wie wir es lernen können, gut mit Geld umzugehen nach den Maßstäben Gottes und in dieser Spannung zu bleiben und damit umzugehen. So, erster Punkt. Ich bin nicht der Eigentümer, ist der erste Punkt. Oder ich bin ein Verwalter. Am Anfang in Vers 14 steht: Er rief alle seine Verwalter zusammen, vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Ich finde es einen total coolen Gedanken erstmal, dass Gott mir was anvertraut hat. Das liebe ich. Hey, dass wir nicht nur irgendeine Nummer sind bei Gott, sondern dass er dir was anvertraut hat. Was ganz Spezielles. Was nur du kannst. Er hat dir was anvertraut. Gott möchte, der Schöpfer von Himmel und Erde, möchte mit dir partnern und möchte dir was anvertrauen. Er vertraut dir was an. Wenn du dir vorstellst, vorhin hatte ich gesagt, stell dir mal vor, du reist außer Landes, ja, und übergibst deine Firma, alles, was du hast, alles, was du sonst wirtschaftest, was du managest, irgendjemand. So denkt Gott erstmal über dich. Wie wenn du jemanden finden müsstest, dem du das übergibst, ja, der so vertrauenswürdig ist. Ist doch cool, dass in dem Gleichnis redet natürlich Jesus. Das ist ein Gleichnis, wo Jesus, vielleicht erkläre ich das noch, redet. Er ist der, der außer Landes reist und wir sind die Verwalter. Ja, er übergibt uns was und er vertraut uns erstmal, gibt uns einen Vertrauensvorschuss, dass wir damit gut umgehen. Das finde ich cool, das ist unser Gott, der den ersten Schritt geht, der uns einen Vertrauensbonus schenkt, der das in deine Hand gegeben hat. Das war von Anfang an der Schöpfung so, ganz am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, im 1. Mose. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Der Mensch hat gleich was Anvertrautes bekommen. Er hatte auch gleich einen Job. So, Side Note, wenn du dich immer gefragt hast, warum Arbeit, warum muss ich überhaupt arbeiten, auch wenn ich Christ bin. Gott hat Arbeit geschaffen. Als er den Menschen geschaffen hat, hat er in den Garten gesetzt, hat einen Job. That's life. Hat einen Job, Arbeit ist gut. Hey, wenn du dich erstmal, wenn du damit strugglest manchmal, hey, vielleicht fang an zu danken für deine Arbeit. Zu sagen, ey, danke Gott, dass du mir Arbeit gegeben hast. Was es auch immer für eine Arbeit ist. Aber das zu umarmen, zu sagen, Gott, ich danke dir dafür. Von Anfang an der Welt war das so. Der Mensch hatte einen Job. Und dann heißt es aber auch in 1. Korinther 10, Vers 26 eben: Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Gott hat dir was anvertraut und du bist nicht der Eigentümer. Heißt es, alles, was ich habe, alles, was ich bin, gehört gar nicht mir? Gehört es eigentlich Gott? Ich glaube, jeden Moment, den wir geschenkt bekommen haben, jede Sekunde, die wir atmen, jede Erfahrung, die wir machen, hey, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir leben, dass wir Gott überhaupt kennen, dass wir atmen, was wir erleben dürfen, dass wir einen Job haben, dass wir Geld haben, dass wir Essen haben, dass wir dies haben. Hey, eigentlich ist es alles ein Geschenk Gottes. Und wie wäre es, wenn wir umdenken und nicht so viel sind mit dem Thema Geld und Besitz und Finanzen, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich gemacht, da habe ich mich entwickelt, sondern wenn wir alles mehr betrachten als, hey, das ist ein Geschenk Gottes, alles habe ich aus Gnade. Eigentlich alles, was ich bin, weil es ich habe, bin ich aus der Gnade Gottes. Und Gnade allein, es ist ein Geschenk. Und ich bin eigentlich nur ein Verwalter. Auch das Geld, was ich habe, ist eigentlich ein Geschenk. Ich verwalte es, aber eigentlich gehört es Gott. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Das bringt ganz schön Spannung in mein Leben, muss ich sagen. Also es gibt ja so Sachen, die Bibel ist schwer da manchmal, da sind Spannungen. Auch so dieses, Gott hat jeden Tag in sein Buch geschrieben, er weiß alles, was passiert in der Zukunft. Und trotzdem habe ich irgendwie freie Entscheidung. Gott gehört alles, du gehörst eigentlich Gott. Und alles, was du hast und alles, was du bist, dein ganzes Geld, aber du hast eine freie Entscheidung. Gott hat jeden Tag in dem Buch seines Lebens geschrieben, aber du hast freie Entscheidung. Irgendwie eine Spannung, oder? Merkt ihr die Spannung? Und man kann sie irgendwie auflösen und sagen, Gott ist sowieso voll in Kontrolle und egal wie ich mich entscheide, es passiert sowieso, was Gott will. Oder ich kann sagen, ich mache jede Entscheidung, die ich treffe, die ist alleine bestimmend, aber da ist irgendwie eine Spannung drin, ja, die wir aushalten müssen. Und es macht einen Unterschied, wie wir mit den Finanzen umgehen. Ja? Es geschieht nicht einfach nur so, was Gott von vornherein, der ist der souveräne Gott, aber wir haben auch einen Teil darin, wir partnern mit Gott. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten infolge von Wechsel, heißt es in Jakobus 1, Vers 17. Also der erste Punkt, ich bin eigentlich nicht der Eigentümer, ich bin nur ein Verwalter. Spannender Gedanke. Der zweite Punkt, es ist egal, wie viel du hast. Bekommen die Leute, die drei Verwalter, einer bekommt 5 Talente oder 5 Zentner Silberstücke, der andere 2, der andere 1. Es ist egal, wie viel. Wie wäre es, wenn wir uns damit anfreunden, dass wir nicht alle gleich viel haben? In bestimmten Dingen auch Finanzen, auch Geld, dass wir vielleicht unterschiedlich gesegnet wurden. Oder dass es nicht ein Ausdruck ist, dass der Gott der einen mehr liebt und einen weniger, sondern Gott hat uns alle, liebt dich maximal. Und trotzdem ist es irgendwie so, dass einer mehr hat und anderer weniger. Und dass es Gott nicht so viel darum geht, wie viel, sondern wie wir damit umgehen. Und so ist es doch auch, es fällt einem manchmal leichter zu verstehen mit so bestimmten Sachen, wie vielleicht Talente oder so. Ich habe es akzeptiert, dass ich nicht so gut musikalisch bin, nicht so viele Musikinstrumente spielen kann wie jemand anders. Da gibt es ein paar andere Leute, die sind hier viel gesegneter. Und das ist gut, dass die auf der Bühne stehen. Und dass hier gewisse Personen nicht klimpern dürfen. Ja, das ist gut so. Und das können wir nachvollziehen, dass manche Menschen mehr gesegnet wurden auf einem bestimmten Bereich. Aber so ist es auch vielleicht im Bereich Finanzen. Zumindest sollten wir nicht danach streben, reich zu werden unbedingt. Und müssen die Spannung aushalten und uns nicht vergleichen mit jemandem anderen. Hebräer 13, Vers 5 heißt es, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und in Sprüche 22, Vers 2 heißt es, Reiche und Arme haben eines gemeinsam. Gott, der Herr, schenkt ihnen allen das Leben. Okay, ich lasse die Spannung noch aufrecht, ja? Weil wir wollen uns da noch weiter drüber unterhalten. Aber es ist egal, wie viel du hast, mein zweiter Punkt. Aber der dritte ist, den ich machen würde, es ist mehr, als du denkst. Und ich glaube, wir haben alle was Großes anvertraut bekommen von unserem Gott. Jeder einzelne von uns. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn ich in dieses Gleichnis hineinschaue, wenn man sich überlegt und nachvollzieht, wie viel das ist, wie viel diese Verwalter bekommen haben, dann ist das eine unglaubliche Menge. Das war für mich mal völlig es hat mein Verstand sowas und mein Glauben vergrößert. Hey, fünf Zentnerstücke Silber und diese, oder fünf Talente, wie es sonst genannt wird, zwei Talente, ein Talent. Ein Talent waren 10.000 Denare, ein Denar war ein Tageslohn. Also dieses ein Zentner Silberstück, ja, sind 10.000 Denare. 300 Denare ein Jahreslohn, 10.000 Denare ein ganzes Lebensgehalt. Also der mit dem 1 Zentner Silberstücke hat ein ganzes Gehalt für sein Leben bekommen. Der mit 2, naja, und dann so weiter. Das schaffen wir noch auszurechnen. Aber quasi 33 Jahre Gehalt. Also selbst der, weil manchmal ist man so, hey Gott, was soll das? Warum kriegt der eine 5, der andere 2, der andere 1? Was ist das für ein Mist? Wo ist da die, also mich regt das manchmal so, kennt ihr das so? Manchmal guckt man in die Bibel, das verstehe ich nicht. Und dann denkst du dir so, was soll das? Warum kriegt der eine mehr und der andere weniger? Bist du nicht der gerechte Gott? Ja? Aber selbst der ein Talent da oder ein Zentner Silberstück bekommen hatte, das war total viel wert. Es war quasi ein Lebensgehalt. Und ich glaube, Gott hat dir Großes anvertraut. Unser Gott ist ein großzügiger Gott. Also erster Punkt, du bist ein Verwalter. Es ist egal, wie viel du hast. Zweiter Punkt, dritter Punkt, du hast mehr, als du denkst. Ein vierten Punkt, den ich machen möchte, ist, du bekommst, um zu geben. Wir haben manchmal so diese Art, wir investieren oder wir denken, hey, wenn wir was geben, dann kommen wir was zurück. Aber ich glaube, wir bekommen, um zu geben. Wir investieren nicht, um zu bekommen. Und da müssen wir manchmal lernen, umzudenken. Im 1. Mose 12, so als Abraham berufen wird, heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Also ich will dich segnen, ich liebe dich. Natürlich sagt Gott zu Abraham in dem Moment. Und Gott sagt an diesem Morgen, ich liebe dich. Und ich will dich segnen. Und ich will, dass es dir gut geht. Und ich habe dir Großes anvertraut. Aber siehst du es? Glaubst du es? Oder vergleichen wir uns? Der hat mehr, der hat weniger. Oder sind wir dankbar für das, was wir haben. Und umarmen wir das dann, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Du bekommst, um zu geben. In Sprüche 11, Vers 24, 26 heißt es so, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Klar ist da eine Spannung drin. Ja, Gott möchte dich segnen, aber eigentlich mit dem großen Gedanken, dass damit was startet. Eine Reise in ein Leben von Großzügigkeit, in eine Reise, wo man Segen weitergibt. Du bekommst, weil Gott dich liebt, aber du bekommst auch, um es weiterzugeben. Du bekommst was anvertraut, um damit zu wirtschaften, um es weiterzugeben. Und dann der fünfte Punkt, den ich da so herausnehmen möchte aus dieser Geschichte. Wenn wir nochmal so in den Vers 23 schauen, wo die Verwalter, die mit dem Geld gut gewirtschaftet haben, also der mit den 5 und der mit den 2 und dieses verdoppelt haben, ja, dann lobt ja der Herr sie dann, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter, steht dann in Vers 23. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Okay, du bist in kleinen Dingen. Also ist jetzt, warum spricht denn dann Jesus so viel über Finanzen, über Geld? Ich glaube, wir machen Geld so oft zu so einem großen Ding in unserem Leben. Für uns ist es oft so ein großes Ding. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann sagt Jesus, in kleinen Dingen bist du treu gewesen. Man könnte es jetzt verstehen, okay, bei den kleinen Finanzen, dann will ich dir mehr. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Wenn man in die Parallelstelle schaut, in Lukas 16, dann steht da, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, Thema Geld, Mammon Geld, nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Wenn ihr mit dem, wer im Geringsten treu ist, und dann das Wahre anvertrauen. Anscheinend Geld, Finanzen? Sei ich das Geringste für Gott? Ich glaube, wir machen das so groß. Wir drehen uns so oft um Finanzen. Wie es uns geht, ob wir genug haben. Dass wir mehr haben, dass wir Sorgen haben, dass wir dies. Wir drehen uns so oft darüber. Und klar, weil es uns beschäftigt, deswegen spricht auch die Bibel total viel darüber. Weil, wenn man in der Bibel liest, es ist eben, wenn man so eine Geldgier hat oder nach Geld strebt und mehr haben möchte oder sich darum dreht, hey, dann bringt das eine Spannung auf unser Leben als Christ. Weil dann vertrauen wir nicht auf Gott, sondern vertrauen auf unseren Reichtum oder vertrauen auf unsere eigene Kraft. Aber für Gott ist es eigentlich das Geringste. Und das Wahre, wer will dann das Wahre anvertrauen? Was ist das Wahre? Ich glaube, bei Gott, das Wahre sind Menschen. Das Wahre ist geistliche Verantwortung. Hey, das heißt, Finanzen ist eigentlich total das Fundament, das ist das Geringste für Gott. Das ist das, hey, das ist eigentlich ein Testfeld. Das ist was, wo Gott unser Herz testet. In Matthäus 6, Vers 21 heißt es, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn es um Finanzen geht, dann geht es nicht um Geld im Thema in der Bibel. Es geht um dein Herz. Aber wir als Menschen, wir sind so gepolt, dass wir so schnell uns an Geld klammern, dass es uns so schnell darum geht. Und deswegen spricht die Bibel darüber. Und deswegen, auch wenn es eine Spannung bringt in Kirche, sprechen wir darüber. Weil Gott liebt dich so sehr. Und er will, dass sein Herz bei ihm ist. Er will, dass dein Herz, dass du mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Herzen ihn ehrst, ihn liebst. Hey, das größte Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass man nicht, dass das Herz nicht geteilt ist, dass man nicht an was anderem hängt. Deswegen spricht Gott über Finanzen. In 1. Timotheus 6 ist auch diese Warnung dazu, Vers 17. Schärfe denen, die es in dieser Welt zum Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein, ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott eben. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das Leben gewinnen. Reichtum und Wohlstand ist, ich glaube, es ist cool. Ich meine, Gott liebt uns. Gott will dir schenken. Gott will dich versorgen. Aber es stellt eben auch eine Gefahr dar. Ich finde, es kann man total gut vergleichen mit, und es ist eben was unter Spannung, wie ist das mit Feuer? Feuer ist gut, oder? Feuer bringt Wärme, Feuer bringt Licht. Aber wenn Feuer zu groß wird, oder Feuer kann auch, man kann sich auch verbrennen. Hey, genauso ist es mit dem Thema Geld und Finanzen und es ist uns so wichtig, weil wir können als, ich habe am Anfang so gesagt, als Christen, es gibt eine Theologie, dass Christen ganz arm sein sollten und alles weggeben müssen und dass man so, ja nicht so gesegnet ist, einen ganz einfachen Lebensstil haben sollte. Ich weiß nicht, die Bibel spricht da nicht so genau drüber. Sie spricht schon, dass Gott uns versorgen möchte, dass es uns wirklich gut sein gehen soll, dass wir Reichtum haben sollen, aber dass wir aufpassen, dass unser Herz nicht daran hängt. Und dass wir aufpassen, dass unser Vertrauen auf unseren Gott weiter bleibt. Und dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt und nicht unser Reichtum oder unsere eigene Kraft oder was auch immer. Und was uns dabei hilft, deswegen sprechen wir in Kirche drüber. Ja, wenn man was weggibt, wenn man sich selbst ein bisschen beschneidet, wenn man sagt, deswegen lieben wir es als in Kirche auch über den Zehnten zu sprechen oder über Opfer. Weil dann sage ich, in dem Moment erkenne ich an, Gott, eigentlich ist alles deins. Ich bin Verwalter. Und egal wie viel ich habe, von dem, was ich was habe, gebe ich was beiseite. Ob es jetzt 10% sind, wir glauben, dass es gut ist, mit 10% anzufangen. Ja, aber man kann noch mehr geben. Bei den Juden war das sogar viel mehr. Die hatten einen Zehnten an die Priester und dann hatten sie noch einen Zehnten für die Feste und so. Ich glaube, die haben irgendwie 22% oder sowas weggegeben. Also sie haben einfach ein Vertrauen in dem Moment ausgedrückt, von dem, was reinkam, gebe ich was weg und erkenne an, alles, was ich bin, alles, was ich habe, das bin ich aus Gottes Gnade. Es ist alles ein Geschenk. Und auch wenn es irgendwie sich klein anfühlt, weil man ein kleines Einkommen hat oder so, darum geht es Gott nicht. Ob man 5, 2 oder 1 hat, es geht nicht um die Menge. Ich vergleiche mich nicht mit anderen, sondern ich gebe von dem was weg und drücke damit Vertrauen aus. Ich vertraue meinem Gott, dass er mich versorgt und dass er mich durchbringt. Auch in herausfordernden Zeiten. Und das ja, ist eine viel sichere Kapitalanlage als alles andere. Und deswegen ist so eine freiwillige Selbstbegrenzung oder Beschneidung gut. Hey, wie bei Bäumen, oder? Wer hat einen Garten? Wenn man Bäume beschneidet oder Pflanzen beschneidet, die wachsen dann besser danach. Hey, wenn wir lernen, was von dem Segen, der in unser Leben hineinkommt, wegzugeben, und eigentlich geht es darum, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu umarmen. Zu verstehen, Gott ist so unverschämt gut. Gott hat den ersten Schritt getan, hat seinen Sohn gesandt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, Gott ist jemand, der gerne gibt. Und wenn wir mehr sein sollen, so wie Christus, hey, dass wir Menschen werden, die einfach lieben, es zu geben. Die lieben, großzügig zu sein. Die sich darüber freuen, was von sich wegzugeben, weil sie verstanden haben, ich bekomme, um zu geben. Ich soll genug haben, aber ich bekomme mehr, um zu geben. Um eigentlich eine Segensstraße, um eine Großzügigkeit anzustoßen. Hey, wie wäre unsere Welt verändert, wenn mehr Menschen so ticken würden? Hey, wie würde unsere Gemeinde verändert sein, wenn wir so ticken würden? Was wir nicht alles bewegen könnten in dieser Stadt? Come on, wie wir einander auch tragen könnten. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial drin. Punkt 6 mache ich ganz schnell. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt, sagt der eine. Säen, investieren, es erfordert Glauben. Da ist eine Spannung drin, was wegzugeben. Ja? Wenn man was weggibt, da ist eine Spannung erstmal. Man merkt dann auch die Spannung, ja? Dass da was fehlt. Aber genau, darum geht es auch im Glauben. Ja? Das ist eine Spannung zwischen was Unsichtbarem und was Sichtbarem. Das bedeutet Glaube, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja? Und zu glauben, dass wenn ich was weggebe, dass Gott mich mehr segnet, dass Gott mich auch segnet. Ja? Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen, heißt es in Prediger 11, Vers 4. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Die Zeit zu starten ist nie die richtige. Ja? Aber ich will dich ermutigen, zu starten, einfach ein Leben der Großzügigkeit zu leben. Und den letzten Punkt, den ich so machen möchte, Punkt 7. Hey, was hat den einen Verwalter mit dem Zentner Silberstück daran gehindert, Gott zu vertrauen? Oder, ja, Gott zu vertrauen. Also, was hat dem gehindert, dem Herrn zu vertrauen? Was hindert uns daran, Gott zu vertrauen? Und es ist eben dieses Bild von seinem Herrn, was er hatte. Wenn wir da hineinschauen in Matthäus 24, Vers 24, steht, schließlich kam der Diener, dem der Herr ein Zentner Silberstücke gegeben hat und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Wow, er hatte irgendwie ein stranges Bild von seinem Herrn. Die anderen hatten irgendwie, was hat die anderen dazu veranlasst? Weil sie mehr hatten? Haben sie deswegen investiert, die 5 Zentnerstücke, die Säcke, die 5 Talente und die 2 und der 1? Nee, das Bild von ihrem Gott war der Unterschied. Und ich möchte dich heute fragen, was ist dein Bild von deinem Gott? Hey, klar ist da eine Spannung. Die Bibel redet darüber, wenn man reich wird oder Wohlstand. Und wir sind eigentlich im europäischen Raum, wir sind alle ziemlich reich. Im Vergleich zu dem, was so in der ganzen Welt abgeht. Wir sind alle ziemlich reich. Und ich glaube, manchmal wertschätzen wir das gar nicht, was wir haben. Aber was ist das Bild, was wir von unserem Gott haben? Der ein Zentner Silberstücke bekommen hat, der hat ein falsches Bild von seinem Gott. Ich möchte ein paar Verse lesen. Lass sie mal einfach auf dich einwirken. Das ist dein Gott. Ja. 1. Mose 39, Vers 2. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. 1. Mose 26, 12 bis 13. In jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. 1. Mose 30, Vers 43. Und der Mann
ihr Jakob, wurde außerordentlich reich und er bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Psalm 112, Vers 1 bis 3. Halleluja, lobt den Herrn. Glücklich ist, wer den Herrn in Ehrfurcht begegnet und große Freude hat an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen genießen, denn Gottes Segen liegt auf jeder Generation, die aufrichtig mit ihm lebt. Bei einem solchen Menschen sind Reichtum und Wohlstand zu Hause. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Hey, wir lesen in der Bibel, Gott ist der gleiche Gott für Arme und für Reiche. Und egal wie viel wir haben, aber ich will dich ermutigen, Gott, wir können nicht darauf schließen, wenn jemand nicht viel hat oder wenn du nicht viel hast, dass Gott nicht mit dir ist. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Hey, als jemand krank war, als jemand blind war, als Jesus umhergezogen ist, und haben alle Pharisäer und Schriftgelehrten haben gesagt, haben sie Jesus gefragt, warum ist dieser krank? Und die haben darauf geschlossen und gesagt, ist er krank, weil seine Vorfahren irgendwas gemacht haben, weil seine Verwandten was gemacht haben, weil er Sünde begangen hat. Ist er deswegen blind? Ist er deswegen krank? Und Jesus hat geantwortet, nee, um die Größe Gottes, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren und betet für ihn, legt ihm die Hände auf und er wird gesund. Hey, wenn es Leute gibt, die mit Finanzen strugglen, wenn wir durch eine Phase gehen, wo wir nicht so viel haben, hey, es ist kein Zeichen unbedingt, dass Gott nicht mit dir ist. Gott ist der gleiche, der von Armen und Reichen. Aber Gottes Herz ist, dass du gesegnet bist. Der Herr war mit Josef, er war ein Mann, dem alles gelang. Du sollst ein Mann sein, dem alles gelingt. Du sollst eine Frau sein, der alles gelingt. Das ist Gottes Herz, die Erfolg hat, die gesegnet ist. In jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Hey, ich glaube, Gott möchte auch reich machen. Gott möchte dich segnen, er liebt dich, er ist unverschämt gut. Und das, was der Unterschied war zwischen dem, der dieses Einzentner Silberstücke bekommen hatte, zu den anderen, war das Gottesbild. Ich dachte, du bist ein strenger Mann, der erntet, wo er nicht gesät hat. Das war der Unterschied. Er hatte ein anderes Bild von seinem Gott. Ich möchte dich heute fragen, was ist das Bild, was du hast von deinem Gott? Hey, gehst du in der Bewerbung so rein, ich weiß, mein Gott ist mit mir. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, der alles gelingt. Nicht, weil ich so tolle Fertigkeiten habe, aber weil mein Gott mit mir ist. Gehst du in deine Wohnungssuche so, zu sagen, ich weiß, Gott, du bist mit mir. Gehst du in deinem Job, gehst du so damit um. Ich will dich ermutigen, dass ich glaube, dass es einen Unterschied macht, welches Bild wir haben von unserem Gott. Und dass Gott Segen verheißen hat. Nicht nur, damit wir nur gesegnet sind, sondern damit wir ein Segenskanal werden können, damit wir es weitergeben können. Hey, und wenn wir dann eben gesegnet sind, dass wir unser Herz nicht dran hängen, dass wir selbst einfach sagen, ich gebe von dem was weg, was Gott mir gegeben hat. Ich beschränke mich selber, ich gebe meinen Zehnten, ich gebe ein Opfer. Weil Geld ist eigentlich das Geringste für Gott. Er ist eigentlich das Geringste, aber wir drehen uns so oft darum. Hey, wie wär's, wenn das ein easy, lockerer Bereich in unserem Leben wird? Hey, das ist, ja, da muss ich mich erst mit anfreunden. Vielleicht du auch. Es bringt Spannungen. Aber wir wollen uns diesem Spannungsfeld dann stellen. Hey, wie wär's, wenn du ganz neu lernst in dem Bereich, einfach Gott zu vertrauen. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, das bin ich aus deiner Gnade. Und egal, was andere haben, wie viel ich habe, ich glaube, du hast mir genug gegeben. Du hast mir Großes anvertraut, so wie es in dem Gleichnis war. Großes anvertraut. Hey, das eine Zentner Silberstücke war eben ein ganzer Lebenslohn. Es waren 33 Jahre Gehalt. Ich glaube, Gott hat dir auch Großes anvertraut. Auch wenn es für uns manchmal klein aussieht. Hey, wie wär's, uns einfach einen kurzen Moment nehmen, während die Musik spielt. Dass du einfach deine Augen schließt, dass du Gott fragst, was ist es, wo du du zu mir sprichst. Wenn wir auch Gott die Chance geben, uns zu begegnen. Hey, wir glauben, Gott ist ein Gott, der spricht. Er ist kein stummer Gott. Er sagt in seinem Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Danke Gott, dass du jetzt redest, dass du unser Herz kennst. Dass du unsere Herausforderung kennst. Unsere Spannungen kennst. Herr, dass du heute unser Denken transformierst. Danke, Jesus, dass es dein Wort sagt, dass wenn wir dich anschauen, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden in dein Ebenbild. Gott, an diesem Morgen machen wir uns eins mit deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass du es gut mit uns meinst, dass du es verheißen hast. Komm, wir sollen Männer und Frauen sein, denen alles gelingt. Wir danken dir dafür, dass dein Segen auf uns ist und dass wir zu Segenskanälen berufen sind. Dass wir, hilf uns, dass wir Verwalter sind, die gut damit wirtschaften, die gut umgehen, die ihr Herz nicht an Geld hängen. Dass wir ein Bild davon bekommen, wie viel wir geschenkt bekommen haben. Und ich setze es jetzt frei, einfach im Namen Jesus. Danke, dass du uns neu darüber staunen lässt, wie gut du bist. Danke Gott, Herr. Danke Gott für neuen Mut, für neues Selbstbewusstsein. Herr, dass Menschen hier neue Businesses starten. Dass wir die sind, die uns sich trauen, einen neuen Schritt in der Karriere zu gehen. Weil wir wissen, du bist mit uns. Danke Gott, ich proklamiere einfach, dass wir Multiplikation erleben. Dass einfach Firmen gestartet werden. Dass Gründungen funktionieren. Dass wir hier Arbeitgeber haben, nicht nur Arbeitnehmer. Danke Gott einfach, dass wir einen Durchbruch haben in dem Bereich, in der Stadt, wo es heißt, arm, aber sexy. Dass wir reich sind. Hey, wir sind schon geistlich reich, wir sind mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Aber ich bete auch, dass wir auch Reichtum im Finanziellen erleben. Nicht damit wir auf den fettesten Dingern einfach nur hocken, sondern dass wir Segenskanäle werden. Hey, dass hier eine Kultur entsteht der Großzügigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Come on, dass hier eine Kultur entsteht, wo wir einander einladen, wo wir unser Herz nicht verschließen von Nöten dieser Stadt, wo wir so großzügig sind, dass wir neue Kirchen bauen, wo wir großzügig sind für diese Umgebung hier, für die Menschen in der Umgebung, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Familie, für was auch immer. Danke Gott, dass du uns dazu einfach benutzt und wir öffnen unser Herz an diesem Morgen dafür. Danke, Jesus. Und wir wollen einfach auch an jedem Sonntagmorgen diese Möglichkeit geben, sich wieder zu versöhnen mit Gott. Hey, wenn du eigentlich zum ersten Mal in der Kirche bist oder zum wiederholten Male, aber eigentlich dich so fühlst, als wärst du gar nicht mit Gott in Connection und dieser Gott ist so fern, aber wenn du heute irgendwie Gottes Stimme hörst, er liebt dich, er schätzt dich. Er ist den ersten Schritt gegangen, er hat seinen Sohn gesandt. Hey, dann wollen wir jeden Sonntagmorgen diese Einladung sprechen wir aus. Dieser Gott liebt dich und er will sich versöhnen mit dir. Er hat alles bereits getan. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat den Weg frei gemacht zu Gott, dem Vater. Hey, und wir dürfen eine Beziehung mit ihm haben. Hey, wenn du das bist, dass du sagst, hey, ich will dieser Einladung folgen. Zum ersten Mal, aber vielleicht auch zum wiederholten Mal. Vielleicht bist du einfach die letzten Wochen, die letzten Monate deinen eigenen Weg gegangen, hast dich nicht geschert darum, was Gottes Wort sagt irgendwie hast einfach Connection, eine Verbindung mit Gott verloren. Hey, dann gilt auch dir diese Einladung. Hey, wir wollen jeden Sonntag beten. Wir machen nichts Komisches, hol dich nicht nach vorne. Wir beten einfach gemeinsam ein Gebet, miteinander, alle beten zusammen mit. Und wollen einfach damit ausdrücken, dass wir eine Entscheidung treffen, zu unserem Gott zu gehören. Und wenn du das bist, dann gilt dir diese Einladung jetzt an diesem Morgen. Und Wir schließen einfach alle unsere Augen. Und ich weiß noch genau, ich hatte nichts mit Gott am Hut, als ich 19 war. Aber es hat mein ganzes Leben transformiert, als ich seine Einladung gehört habe und verstanden habe, dass es einen guten Gott gibt, der mich liebt. Hey, wenn du diese Einladung an diesem Morgen hörst und wenn du denkst, hey, vielleicht ist da was Wahres dran, ich will glauben, dann gilt dir diese Einladung, während alle Augen geschlossen sind, dass du deine Hand heben und mir einfach ein Zeichen geben. Und dann beten wir alle gemeinsam ein Gebet. Ob das zum ersten Mal ist, dass du vielleicht gerade neu in die Kirche gekommen bist oder zum wiederholten Male, weil du dich einfach fühlst, als wärst du ja ohne Gott eine Zeit lang gegangen. Dann gilt auch dir diese Einladung. Du kannst mir dein Handzeichen geben. Wenn nicht, beten wir einfach gemeinsam. Ich habe die Hand gesehen. Danke, Jesus. Hey, wenn du dich auch noch angesprochen fühlst, wenn dir vielleicht warm wird innerlich, wenn du merkst, wie Gott irgendwie zu dir spricht, dann kannst du mir deine Hand zeigen. Wir beten gemeinsam. Gib noch einen kleinen Moment. Es ist die powervollste, wichtigste Entscheidung, glaube ich, die das Leben transformieren kann. Danke, Jesus, dass du sprichst, dass du deine Kinder nach Hause rufst. Hey, cool, wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen, wenn wir ein kurzes Gebet sprechen, einfach und denen helfen, die ihre Hand gehoben haben und gemeinsam einfach dieses Gebet sprechen. Danke, lieber Jesus, dass du mich liebst. Danke Gott, dass du mein Vater sein möchtest. An diesem Morgen, Jesus, glaube ich, dass du ans Kreuz gegangen bist für meine Schuld. Ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich will dir folgen. Ich will dein Kind sein. Ich will dich ehren mit meinem Leben. Danke, dass du bei mir bist und dass mein Leben jetzt neu ist mit dir. Und alle sagen Amen. Amen. Yes.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.